So, meine lieben Studentinnen und Studenten, wir befinden uns jetzt im Kapitel Geldpolitische Maßnahmen. Hier geht es darum, wie denn die Zentralbank operiert, um das Ziel Preiswertstabilität zu erreichen. Ich habe hier einen etwas anderen Ansatz gewählt als sonst. Sonst philosophiert man da über die Geldnachfragefunktion und so weiter und so fort. Und habe hier einen Ansatz gewählt, bei dem wir darüber sprechen, wie normale Geschäftsbanken zusammenarbeiten oder manchmal auch nicht zusammenarbeiten, sondern gegeneinander arbeiten mit der Zentralbank. Wir werden kennenlernen, wie Geschäftsbanken funktionieren, wie sie ihr Geschäft betreiben, und wir werden dann immer an den geeigneten Stellen wieder sehen, wie die Zentralbank auf dieses Geschäft einwirkt, damit sie ihre Ziele über das Vehikel der Geschäftsbanken erreichen kann. Wir fangen an mit der Folie 4 und erklären zuerst einmal, was ist der Unterschied zwischen einer Geschäftsbank und einer Zentralbank. Die Geschäftsbank ist vom Kern her eine Institution, die Geld sammelt und es dann weiterverleiht. Natürlich haben die mittlerweile viele andere Funktionen wie Zahlungsverkehrsabwicklung, wie Wertpapiergeschäft und so weiter und so fort. Aber das ist der eigentliche Kern des Bankengeschäftes, dass man dort Geld abgeben kann, um Zinsen zu bekommen, und dass andere sich dort Geld leihen können, für das sie dann Zinsen aufwenden müssen. Die Geschäftsbank steht in Geschäftsverbindung zu privaten Haushalten, Unternehmen, dem Staat und auch zu anderen Geschäftsbanken, das werden wir auch noch kennenlernen. Und das Ganze tut sie, je nachdem, was für eine Art Banktyp das ist, entweder nur im Inland oder im Inland und Ausland. Banktyp, da meine ich jetzt nicht sowas wie Geschäftsbank, Zentralbank, sondern mehr so, wie die denn strukturiert ist. Ob das eher eine lokale Bank ist, so wie die meisten Raiffeisenbanken und Sparkassen, oder ob das eine international agierende Bank ist, wie die Commerzbank oder Deutsche Bank. Dann schauen wir uns mal die Zentralbanken an. Was machen die? Die sind zunächst mal eigentlich fast durchweg. Es gibt ein paar Ausnahmen im Ausland und man hätte eine Ausnahme konstruieren können oder es anders konstruieren können zu Zeiten der Deutschen Bundesbank, als sie Wechselgeschäft betrieben hat mit Unternehmen. Aber grundsätzlich ist die Zentralbank eigentlich nur im Geschäft mit privaten Unternehmungen des Geldsektors einerseits und mit dem Staat andererseits. Diese Interaktion mit dem Staat ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob sie weisungsgebunden ist, ob sie Kredite an den Staat geben darf zur Finanzierung des Haushaltes und so etwas. Wir halten vielleicht an dieser Stelle gleich fest, die Europäische Zentralbank ist nicht weisungsgebunden, weder gegenüber den Einzelstaaten der Eurozone, noch gegenüber einem politischen Gremium der Eurozone, noch gegenüber irgendwelchen Geschäftsbanken der Eurozone, noch gegenüber der Europäischen Kommission. Sie ist hier wirklich unabhängig. Die Einflussnahme des Staates ist nur in der Art und Weise möglich, dass durch internationalen Vertrag, auf den sich alle Euro-Staaten, ich glaube sogar alle EU-Staaten einigen müssen, dass durch einen so einen internationalen Vertrag festgelegt werden kann, welche Aufgaben diese Europäische Zentralbank übernimmt. Und da ist also politische Einflussnahme, wobei sich da, wie wir oft feststellen, ja die Länder eher neutralisieren gegenseitig. Und das Zweite, wo wir eine Möglichkeit zur politischen Einflussnahme haben, das ist, wenn alle 8 Jahre neu entschieden wird, wer denn Vorstand ist von der Europäischen Zentralbank. Wobei, da gibt es nicht nur ein Vorstandsmitglied, da gibt es mehrere und da wird dann immer gewählt. Aber am meisten Eindruck macht natürlich immer, wenn der oder die Vorsitzende der Europäischen Zentralbank gewählt wird. Und zurzeit ist es ja die Frau Christine Lagarde, stammt aus Frankreich, hatte lange Zeit auf internationaler Ebene Erfahrungen gesammelt als Investmentbankerin, war auch Chefin des Internationalen Währungsfonds in Washington und ist jetzt, wie gesagt, eben Chefin der Europäischen Zentralbank, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Was macht eine Zentralbank? Sie gibt das gesetzliche Zahlungsmittel heraus. Das haben wir ja schon kennengelernt im ersten Kapitel, was das ist. Sie gibt auch einen Teil des Giralgeldes aus, also dessen, was so als Kontoguthaben zirkuliert, und zwar immer dann, wenn die Zentralbank irgendeinen Vermögensgegenstand kauft. Dann gibt sie Giralgeld raus und teilweise sammelt sie es dann wieder ein, wenn sie das Zahlungsmittel rausgibt, weil die Banken das bezahlen müssen mit dem Giralgeld, aber die Mengen sind nicht im gleichen Verhältnis. Zurzeit zum Beispiel hat die Europäische Zentralbank sehr viel Giralgeld in Umlauf gebracht über den Ankauf von Anleihen der Staaten und sogar einzelner Unternehmen. Dann muss die Zentralbank nicht nur Geld in Umlauf bringen, sondern sie muss die Inflation bekämpfen, beziehungsweise auch die Deflation natürlich. Und sie hat ferner die Aufgabe, Geschäftsbanken zu überwachen. Da ist sie allerdings, was die Europäische Zentralbank angeht, teilweise so ein bisschen an den Rand gedrängt worden von anderen europäischen Organisationen, die sich damit zu beschäftigen haben. Allerdings haben wir ja jüngst bei dem Fall Wirecard gemerkt, dass diese ganze Aufsichtsführung noch nicht so richtig optimal läuft und man muss abwarten, ob das dann irgendwie zu Neuaufteilungen kommt. Die Zentralbanken, die müssen nicht Geld einsammeln von ihren Kunden oder sonst irgendjemanden, der ihnen was leihen will, um Kredite vergeben zu können, sondern die Zentralbanken können als einzige Institution des Geldbereiches Geld einfach durch Überweisung schaffen, ohne dass sie vorher irgendwie eine Gegenposition dafür gefunden haben müssen. Und das ist eben die Besonderheit, dass sie sowohl Geld einfach drucken können und in Umlauf geben, was also das Bargeld angeht, als auch Geld einfach überweisen können und damit in Umlauf bringen, was das Giralgeld angeht. Und das unterscheidet sie ganz wesentlich eben von den Geschäftsbanken. Ist jetzt sofort Panik geboten, wenn die Europäische Zentralbank viel Geld rausgibt, zum Beispiel indem sie den Geschäftsbanken Staatsanleihen abkauft? Nein, das ist nicht. Warum? Die Inflation wird ja per se nicht davon angetrieben, dass es Geld gibt, sondern die Inflation wird davon angetrieben, dass irgendjemand meint, er hat jetzt ganz viel Geld und kann ganz viele Güter nachfragen. Und dann expandiert die Nachfrage vielleicht schneller als das Angebot. Nicht mal das muss unbedingt der Fall sein. Ja, es reicht schon, wenn einfach die Nachfrage expandiert und das Angebot würde zwar grundsätzlich noch ausreichen, aber die Unternehmen sagen, hey, da kommt eine Nachfragewelle auf uns zu, lasst uns davon profitieren. Schauen wir mal, dass wir da ordentlich Geld einnehmen. Ja, das ist schon völlig ausreichend, um eine Preisanstiegswelle zum Beispiel herzubringen in diesem Beispiel. Und deswegen, wenn die Geschäftsbanken das Geld haben, die gehen ja nicht einkaufen auf dem Markt oder sonst irgendwo und geben das Geld sofort aus für irgendwelche Güternachfrage, sondern sie versuchen das ja erstmal bei ihren Kunden zu platzieren und die Kunden gehen dann einkaufen. Das heißt, das Entscheidende dafür, ob man hier eine Nachfragebelebung sehen kann und ob vielleicht eine Inflation entsteht, ist, dass erstmal die Kunden der Geschäftsbanken in den Besitz des Geldes gelangen müssen. Ich weise deshalb so sehr darauf hin, weil wir in der Vergangenheit Phasen gesehen haben, in denen die Geschäftsbanken sich sehr großzügig Geld geliehen haben von der Zentralbank. Und was haben sie dann mit dem Geld gemacht? Sie haben es dann wieder bei der Zentralbank angelegt. Da denkt man sich, hä, haben die irgendwie eine Meise? Weil wir zu Recht auch davon ausgehen, dass es mehr Geld kostet, sich von der Zentralbank was zu leihen, als man bei der Zentralbank an Zinsen verdienen kann, wenn man dort das Geld wieder anlegt. Ja, das war immer schon so, ist jetzt erst recht so. Und insofern macht es im ersten Moment keinen Sinn. Aber wir werden sehen, Folie 47 folgende, wenn wir uns so ein bisschen über Liquiditätsmanagement der Banken unterhalten und Folie 73 folgende, wenn wir uns über die Geldversorgung der Geschäftsbanken durch die Zentralbank unterhalten, dass wir feststellen können, dass Geschäftsbanken nicht immer gleichermaßen leicht an das Geld rankommen, das sie brauchen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und es kann eben solche Situationen geben, wo die Geschäftsbanken befürchten, sie könnten in der Zukunft schlechten Zugang haben zu mehr Geld und dann leihen sie sich Geld bei der Zentralbank sozusagen auf Vorrat. Und weil sie dann aber das Geld aktuell nicht brauchen, deswegen suchen sie irgendeine Parkmöglichkeit dafür. Und das ist etwas, das in der Vergangenheit in sehr großem Umfang stattgefunden hat. Wir hatten zum Beispiel Phasen, da hat die Zentralbank, die EZB, an die Geschäftsbank etwa 1,5 Billionen Euro ausgeliehen und davon sind etwa 800 Milliarden Euro wieder angelegt worden bei der Geschäftsbank. Weil die sagen, der dieser Zinsverlust, den wir da machen, das ist für uns viel weniger kostenträchtig, als wenn wir in Liquiditätsprobleme gehen und deshalb vielleicht entweder zu völlig horrenden Konditionen uns anderswo Geld leihen müssen oder gar, was das Schlimmste wäre, Insolvenz anmelden müssen, weil wir nicht ausreichend Geld haben. Also deswegen dieses Interesse der Geschäftsbanken, sich hier Geld zu leihen, auch wenn sie dann das vielleicht gar nicht an ihre Kunden weitergeben. Aber inflationsrelevant wird es erst, wenn es bei den Kunden landet und die dann auf Einkaufstour gehen. Ich habe schon erwähnt, die Banken sammeln, die Geschäftsbanken muss man eigentlich sagen jetzt, sammeln Geld ein und verleihen es dann weiter. Das heißt, sie sind eigentlich Makler. Genauso wie ein Häusermakler, ja, der sammelt Angebote ein, wie von denen, die ihre Häuser verkaufen wollen und sucht dann Käufer dafür. Umgekehrt kann man natürlich auch als Kaufinteressent zum Makler gehen und sagen, hast du was? Genau das Gleiche machen eigentlich auch die Banken. Es gibt einen kleinen Unterschied, da kommen wir dann noch genauer drauf. Die Geschäftsbanken müssen zu jedem Kredit, den sie vergeben, auch ein bisschen Eigenkapital dazulegen oder zumindest etwas reservieren von ihrem Eigenkapital für den Kredit. Sie können also nicht zu 100% nur fremdes Geld verleihen. Aber wir sprechen hier über so eine Dimension in der Größenordnung von 96%. 96% aus einem Kreditbetrag sind Geld, das mir im Endeffekt andere Personen und Unternehmen leihen, die im Moment gerade zu viel Geld haben. Und nur 4% in etwa sind Eigenkapital der Bank. Also die Geschäftsbanken können nur Geld ausleihen, das sie vorher eingesammelt haben. Und auch das ist interessant, wir hören da vielleicht nochmal so ein bisschen raus, diese Überlegungen der Marktoptimisten dazu, warum sie Geld, das sie zu viel sparen wollen, das sie planen zu sparen, keiner will es, warum sie das dann verkonsumieren. Da hatten wir auch gesagt, wenn die Gegenseite, die Nachfrageseite das Geld nicht will, dann kann die Bank da auch keine Zinsen drauf zahlen. Und das haben wir hier eben wieder. Die Geschäftsbanken können Geldanlegern nur dann Zinsen zahlen, wenn sie selber dafür mehr erlösen, als sie das Geld kostet. Ja, eigentlich ganz logisch. Und das ist ein Punkt, den müssen wir auch immer in Erinnerung haben, dass Banken eigentlich nichts anderes sind als ein ganz normales Geschäft. Auch bei Banken ist es so, dass Angebot und Nachfrage den Preis regulieren. Es wird natürlich immer damit geworben, hier hast du unser Kontomodell und das kostet dich das und das fix und das ist der Zinssatz für Kontoüberziehungen, so nach dem Motto aus Äpfel Amen. Aber da muss man sich dann gleich dazu überlegen, das machen die auch deshalb, damit die Leute bitte nicht auf die Idee kommen, dass jeder kleine Kunde seine Kondition verhandelt. Grundsätzlich ist jede Kondition verhandelbar. Nur ist die Frage, ob man genügend Pull hat oder Push, je nachdem, wie man es sehen will. Ja. Also ob man genügend Kraft hat, um tatsächlich hier eine Verhandlungswirkung zu entfalten. Ja, die Geschäftsbanken, die gibt es in zwei Ausführungen, je nachdem, in welchem Land man ist. In der Europäischen Union haben wir praktisch nur das Universalbankenprinzip, das heißt, eine Bank macht alle Geschäfte. Man kann zu der hingehen, um sich einen Kredit zu leihen, man kann zu ihr hingehen, um Aktien zu kaufen, man kann zu ihr hingehen, Vermögensberatung in Anspruch nehmen und so etwas. In anderen Ländern ist es zum Teil unterschiedlich, obwohl auch hier unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs die Grenzen ein bisschen stärker verschwimmen. Aber in Amerika zum Beispiel hatten wir über Jahrzehnte eine ganz klare Trennung zwischen den Investmentbanks auf der einen Seite, die also zuständig waren für Geldanlagen in Aktien, Wertpapieren, Vermögensberatung und so etwas, und den Kreditbanken oder Commercial Banks auf der anderen Seite, die also dieses normale Einlagengeschäft, Kleinkredite und vor allem auch den Zahlungsverkehr abgewickelt haben. Also das gibt's grundsätzlich, aber wir haben es hier bei uns eigentlich durch die Bank mit Universalbanken zu tun. Ja, was ist nun das Prinzip einer Kreditbank oder auch das haben ja diese Universalbanken auch als Kern. Sie sammeln Geld ein. Da schauen wir gleich mal unten auf diese rote Seite mit den Passiva der Bankbilanz. Die haben also da Eigenkapital drinstehen, dann Guthaben, die ihre Bankkunden unterhalten. Dann gibt die Bank unter Umständen Schuldverschreibungen heraus. Ihr erinnert euch, im letzten Kapitel haben wir da so Sachen behandelt, die hier in Frage kommen, Obligationen, festverzinsliche Wertpapiere und so weiter. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Namen, aber im Prinzip ist es nichts anderes als jede 0815 Schuldverschreibung, nämlich ein verbriefter Kredit, nur dass hier Kreditnehmer die Geschäftsbank ist, die geben diese Schuldverschreibung aus und Kreditgeber ist derjenige, der der Geschäftsbank dieses Papier abkauft. Ja, dann hatte ich vorhin schon erwähnt, dass die Geschäftsbanken auch in Geschäftsbeziehungen untereinander stehen. Und das sehen wir jetzt beim nächsten Punkt, Kredite von anderen Geschäftsbanken. Die Banken haben nicht alle eine Bilanz, die ohne weiteres aufgeht. Zum Beispiel haben traditionell die Raiffeisenbanken und die Sparkassen weitaus mehr Kontoguthaben von ihren Kunden, als sie an Kredit an Kunden rausgeben können. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du jetzt mit dem überschüssigen Geld? Ja, wie vorhin erwähnt, du willst ja eigentlich deinen Kunden dann was bezahlen für dieses Geld, damit du attraktiv bleibst als Geldanlagepartner. Das geht aber natürlich nicht, wenn du keine Kreditkunden hast. Und hier kommt jetzt ins Spiel, dass es eben auch andere Banken gibt, die traditionell umgekehrt strukturiert sind. Und das sind vor allem die Großbanken, wie zum Beispiel Commerzbank oder Deutsche Bank, denen reicht das Geld, das ihre eigenen Kunden bei ihnen anlegen, eigentlich nie aus, um das Volumen an Krediten zu bedienen, die andere Kunden von ihnen haben wollen. Und der Ausgleich findet dann statt darüber, dass sie sich von anderen Geschäftsbanken Geld leihen. Das ist teilweise mit einem Pfand, teilweise ohne einen Pfand. Und da gibt es unterschiedliche Pfänder, die da in Frage kommen. Aber meistens sind es dann irgendwelche Wertpapiere oder so etwas, die man als Pfand hergeben muss, wenn man überhaupt ein Pfand braucht. Die letzte Kategorie an Geldern, die die Geschäftsbank benutzen kann und wird, um Kredite zu finanzieren, wir nennen das immer refinanzieren, ist da der Fachausdruck. Ja, also man macht das Geschäft zunächst einmal, den Kredit herausgeben und refinanziert den dann, man besorgt sich das Geld dafür. Ja, und der letzte Geldgeber, der da noch geschrieben steht, ist die Zentralbank. Von der kann eine Geschäftsbank auch Kredite bekommen. Bei der Zentralbank ist es so, dass sie weitaus häufiger als die Geschäftsbanken ein Pfand will, aber in den letzten Jahren hat die Europäische Zentralbank zum Beispiel auch immer wieder darauf verzichtet, hier ein Pfand einzufordern, weil sie einfach wollte, dass die Geschäftsbanken in großem Umfang Geld abnehmen, um das Kaufen in der Europäischen Union anzukurbeln und damit noch Möglichkeit, einen Anreiz zu geben, wegzugehen von der vom Deflationsrisiko. So, dann schauen wir uns die Aktivseite unserer Bank an. Wir gehen wieder von links nach rechts. Die Bank hat auf jeden Fall auch einen Vorrat an Bargeld. Dieser Vorrat an Bargeld, der wird gehalten in der Kasse und in den Geldautomaten. Und der ist bevorratet, damit Kunden hergehen können und sagen können, ich brauche jetzt Bargeld, ich heb mir was ab. Ja, deswegen habe ich das da so gestrichelt, damit wir sehen, das ist also jetzt kein unmittelbares Kundengeschäft, dieser Bargeld haben, sondern erst wenn die das abheben, erst wenn es in den Besitz der Kunden übergeht, erst dann ist es ein Geschäftsvorgang der Geschäftsbank. Dann haben wir als nächstes die Anlage von Überschüssen bei anderen Geschäftsbanken oder der Zentralbank. Wie schon erwähnt, es kann sein, dass die Geschäftsbank zu viele Passiva hat und sie dann überschüssige Passiva anlegt, indem sie die entweder verleiht an andere Geschäftsbanken oder sie parkt bei der Zentralbank. Im Moment ist Letzteres extrem uninteressant, weil die Zentralbank ein Verwahrentgelt verlangt von zurzeit 0,5% des hinterlegten Betrages pro Jahr. Und dieses Verwahrentgelt, das heißt also, ich kriege, nachdem ich es mir von der Zentralbank zurückhole, weniger zurück, als ich hingebracht habe. Und das ist natürlich nichts, was jetzt unmittelbar interessant ist. Idee dahinter seitens der Zentralbank ist, die sollen gefälligst hergehen und dieses Geld an Kunden verleihen und nicht irgendwo parken. So, jetzt kommen wir zu den Geschäften, die sie direkt mit Kundschaft abwickeln. Da haben wir zunächst einmal die Kredite an private Haushalte und genauso, gleich die nächste Kategorie, gibt es Kredite an Unternehmen. Bei den Unternehmen machen sie noch etwas weiteres. Wenn die Unternehmen sehr groß sind, dann können die auch Schuldverschreibungen ausgeben. Und unter Umständen verpflichtet sich dann eine Bank, oder sie macht es einfach so, als Geldanlage gründen, dass sie solche Schuldverschreibungen erwirbt und in ihren Bestand nimmt. Das ist dann auch nichts anderes, als würde die Geschäftsbank diesem Unternehmen einen Kredit geben. Ja, und was die Geschäftsbanken auch machen, das ist, dass sie solche Kredite zur Verfügung stellen an den Staat. Auch hier wiederum in zwei Varianten. Entweder, dass es einen direkten Kontokredit gibt, das haben wir vor allem im kommunalen Bereich, oder dass Schuldverschreibungen aufgekauft werden, das haben wir vor allem im Bereich der Zentralstaaten und teilweise im Bereich der Bundesländer. Diese Schuldverschreibungen, die die Geschäftsbanken übernehmen von den Unternehmen und von staatlichen Institutionen, die werden dann teilweise eingesetzt, falls nötig, als Pfand, um auf der anderen Seite sich wieder Kredite besorgen zu können. Also manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine ganze Menge Geschäft in sich selber ist. Das findet an anderer Stelle statt, dieses Geschäft in sich selber. Hier geht es wirklich nur darum, dass man den täglich sich ändernden Liquiditätsbedarf befriedigt. Und dieser täglich sich ändernde Liquiditätsbedarf, der führt eben dazu, dass ich sage, ich habe hier zwar so einen Anlagegegenstand, der mir dauerhaft Renditen abwirft, aber den gebe ich jetzt mal kurzzeitig raus und besorge mir dafür Liquidität und danach hole ich mir das wieder zurück. Ihr erinnert euch in dem Zusammenhang vielleicht aus dem ersten Kapitel an diese Pensionsgeschäfte, die wir da hatten, bei der Auflistung der M3-Bestandteile. Ja, das ist also das Prinzip einer Bank. Wir haben da eine ganze Reihe von Sachen nicht dabei, ja, dass Banken zum Beispiel auch mal Immobilien kaufen, dass Banken auch mal Aktien kaufen oder sich vielleicht sogar direkt an einem Unternehmen beteiligen. Das kommt alles vor, aber das ist nicht das Kerngeschäft der Banken. Das, was wir hier sehen auf dieser Folie Nummer 6, das ist das Kerngeschäft der Banken. Schauen wir nochmal auf die 7 dann. Also solche Schuldverschreibungen von erstklassigen Ausgeben. Das heißt also nicht irgendein Unternehmen wie Wirecard, das pleite ist, ja, sondern ein Unternehmen, das eine exzellente Bonität hat. Oh, was nehmen wir denn? Im Moment ist nicht ganz so einfach, eins zu finden mit Corona. Aber vielleicht irgend so ein Versorger oder sowas, ja. Und Schuldverschreibungen von Staaten, das sind Sicherheiten, die man nehmen kann und sie jemandem anbieten kann, von dem man sich Geld leihen möchte. Diese Sicherheiten, die werden typischerweise nicht 1:1 beliehen, sondern derjenige, der dafür einen Kredit hergibt, der möchte eine Spanne haben an Sicherheit, falls sich der Kurswert dieser Schuldverschreibungen verschlechtern sollte, wir erinnern uns zurück ans letzte Kapitel, das passiert dann, wenn die Marktrenditen ansteigen, dann geht der Kurswert dieser alten Wertpapiere zurück. Also, damit bei so einem Rückgang nicht der Kreditgeber mit dem Ofenrohr ins Gebirge schaut, deswegen sagt er, ich leihe dir nicht 100% des gegenwärtigen Kurswertes oder gar des Nominalwertes, sondern ich mache einen Abschlag davon in Höhe von 10-20% und diese dann verbleibenden 80-90% des Kurs- oder Nennwertes kannst du von mir geliehen bekommen. So, und wenn jetzt natürlich dann ich extrem langlaufende Anleihen verleihen würde und die verschlechtern sich im Kurs, dann kann es schon mal über diese Sicherheitsspanne ein bisschen rausgehen. Und das schauen wir uns mal ein bisschen an auf der Folie 8. Bitte schaut, dass ihr da in dem Präsentationsmodus seid und diese Animation seht. Ich habe zwei Seiten der Bank. Ja, einmal das, was sie... Ich habe zwei Darstellungsweisen, muss man sagen. Einmal so ein bisschen strukturiert, welche Arten von Kapital sie auf der Passivseite hat und einmal etwas unstrukturierter, etwas unschärfer, nochmal dieses Kapital abgebildet auf der rechten Seite. Zugleich zeigt uns das auf der rechten Seite, wie viel Kredit können wir an unsere Kunden vergeben. Ja, so groß wie diese äußere Scheibe ist, das ist sozusagen unser Kreditvolumen, das wir vergeben können. Das ist nicht ganz flächenkongruent zu links, aber es geht ja nur um die Symbolik. So, und jetzt kann ich mir eine Situation vorstellen, in der links oben dieses Fremdkapital, das ich von anderen Geschäftsbanken und der Zentralbank mir leihen kann, schrumpft, weil ich einen geringeren Sicherheitenwert habe. Also denkt an diese 10-Jahres-Anleihe, massive Änderungen der Zinsen auf dem Markt, gehen nach oben und plötzlich sind diese Anleihen weniger wert. Und dann schrumpft da links mein Sicherheitenwert und rechts sehe ich plötzlich mein mögliches Kreditvolumen schrumpft. Warum? Weil ich hier mir weniger Geld leihen kann bei den anderen. Und wenn ich mir weniger leihen kann, dann kann ich auch weniger rausgeben. Diese Abschreibungen, die können sich auch auswirken auf das Eigenkapital, diese Wertreduzierungen. Ja, wenn ich einen höheren Wert bilanziert hatte für die Schuldverschreibung, weil der Kaufpreis so hoch war und jetzt geht der nach unten, dann muss ich ja diesen Wert ausgleichen bei mir in der Bilanz. Und das kann dazu führen, dass die Eigenkapitalmöglichkeit sich weiter reduziert und damit würden wir, wie wir später sehen werden, noch einen deutlich stärkeren Effekt herbringen. Grundsätzlich, warum ist der Effekt stärker? Weil wir hier einen anderen Multiplikator haben. Ja, bei Fremdkapital habe ich 1:1. Einen Euro, den ich nicht kriege, kann ich nicht benutzen für einen Euro Kredit. Beim Eigenkapital habe ich aber ja vorher gesagt, da geben wir nur von jedem Kreditbetrag nur 4% an Eigenkapital dazu. Und das heißt nichts anderes, als dass, wenn ich dann plötzlich doch hergehe und habe eine Reduzierung des Eigenkapitals, dann habe ich ein Schrumpfen meiner Kreditmöglichkeiten um den Faktor 25. Ja, 4 mal 25 ist 100. Also beim Schrumpfen des verfügbaren Fremdkapitals, Kreditreduzierung 1:1, beim Schrumpfen des verfügbaren Eigenkapitals, Faktor 1:25. Wir bleiben im Präsentationsmodus und schauen uns nochmal die Folie 9 an. Wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr was blinken. Und dieses Blinken, das soll uns ein bisschen was erklären, was man Banken oft ganz zu Recht vorwirft. Nämlich, dass sie mit Krediten, egal ob an private Haushalte oder an Unternehmen, sehr sparsam umgehen, wenn es schlecht läuft. Und sehr reichlich davon zur Verfügung stellen, wenn es bei den Unternehmen gut läuft. Und da gibt es dann viele Leute, die sich beschweren, können wir jetzt schon auf die Folie 10 gehen, dass die Banken also nur Regenschirme ausgeben würden bei Sonnenschein und sonst würden sie das nicht tun. Der Grund ist aber ganz einfach. Wir haben es ja zu tun, nicht mit Geld, das die Geschäftsbanken selber haben, sondern wir haben es zu tun mit Geld, das sie sich von ihren Kunden ausgeliehen haben und das die gerne wiedersehen möchten. Und da kann ich dann nicht einfach locker sagen, ja, also es tut uns furchtbar leid, lieber Kunde, wir haben uns ja sehr gefreut, dass Sie uns das Geld anvertraut haben, aber entsprechend dem Wunsch der Allgemeinheit haben wir hier es möglich gemacht, dass diese oder jene Firma, die am Abkratzen war, nochmal ordentlich Kredit bekommt und sie ist jetzt trotzdem abgekratzt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder mal an Ihr Geld zu kommen. Ja, das kann ich nicht bringen. Und wenn ich das nicht bringen kann, dann muss ich halt auch darauf achten, dass mein Geschäft sauber bleibt. Dazu kommt, dass die Banken auch bis zu einem gewissen Grade in Schwierigkeiten geraten können, wenn ihre Kunden in Schwierigkeiten sind. Da sehen wir dann gleich noch was. Aber nochmal zu den Gründen, warum Geschäftsbanken so manchmal so verschrien sind, dass sie nicht ausreichend Kreditbereitschaft haben und so weiter. Die Kunden, die in ökonomische Schwierigkeiten geraten, die haben ja auf jeden Fall auch nicht nur Probleme im Gewinnbereich, sondern sie haben typischerweise auch Probleme im Liquiditätsbereich. Und das heißt, die Fähigkeit im vereinbarten Umfang Zins und Tilgung zurückzuzahlen und damit die Fähigkeit der Bank auch im gedachten Umfang Zinsen gut zu schreiben bei ihren Kunden und denen für Abhebungen das Geld wieder zur Verfügung stellen zu können. Diese Fähigkeit, die verschlechtert sich. Ein weiterer Aspekt, wenn bekannt wird, dass zum Beispiel eine Firma in ökonomische Schwierigkeiten kommt, dann kreisen da sofort die Geier. Und wie ihr wisst, warten ja Geier eher ab, in aller Ruhe, bis das Viech tatsächlich verendet ist, als dass sie jetzt plötzlich landen würden und sagen würden, da hast du Wasser oder ich verbinde dir die Wunde oder sonst irgendwas. Ja? Und genauso ist es auch, wenn ein Unternehmen weit wund ist. Wenn man Glück hat, dann gibt's andere Unternehmen, die das aufkaufen wollen. Ja, die sind dann noch relativ gut dabei, einen akzeptablen Preis dafür zu bezahlen. Aber wenn man Pech hat, dann warten die schlicht und einfach, bis das Unternehmen pleite geht und versuchen dann zu Ramsch-Ausverkaufspreisen die Wertgegenstände dieses kaputtgegangenen Unternehmens zu kaufen, sei es ein Kundenstamm, sei es ein Fabrikgelände, sei es Vorräte, sei es Patente oder was auch immer. Und da ist dann tatsächlich jeder Euro plötzlich nur noch zwischen 1 und 10 Cent wert. Ja, weil jeder sagt, ich bin ja so großzügig, dass ich dir das abkaufe, lieber Insolvenzverwalter. Eigentlich müsstest du mir jetzt eine Bussi geben und noch ein bisschen Geld drauflegen. Ja, das glaubt man wirklich nicht, was es hier an Unverschämtheiten gibt. Zum Beispiel eine Spedition geht pleite. Ja, die hat eine Halle, wo sie ihre LKWs drin hatte. Und in der Halle ist eine Grube, damit sie unter die LKWs schauen konnten und zum Beispiel sowas wie einen Ölwechsel selber machen konnten. Und dann geht die Firma pleite, man will die verkaufen, man verkauft natürlich auch dann dieses Firmengelände, um die Kredite reinzukriegen wieder. Und dann kommen da so Busunternehmer und sagen, oh, ja, also so eine Halle könnte ich schon brauchen mit den großen Tore und so. Aber was sehe ich denn da? Mein Gott! Da ist ja außen so eine Rampe dran und innen drin, da ist ja ein Loch, das ist ja eine Mordsgefährdung, das muss ich ja erst auffüllen, was mir das kostet, das kann ich ja gar nicht mal sofort nutzen, das Gelände. Ja, wisst schon, dann kann ich nicht irgendwie 70-80% zahlen von dem, was das wert ist, das muss für 30-50% hergehen. Und dann wird es dann schließlich verkauft zu irgendeinem Ramschpreis und nach einem Jahr schaust vorbei, was machen sie dann? Auf der Rampe steht einer, der dann schön mit dem Dampfstrahler die Scheiben vom Bus putzt und auf der Grube steht der Bus, bei dem gerade das Öl gewechselt wird. Ja? Also völlige Verarschung nur zu dem Ziel, dass hier dieser Wert der kaputtgegangenen Unternehmung reduziert wird. Und deswegen sind natürlich Banken immer so, dass sie sagen, also du kriegst nie das, was du an Sicherheit bereitstellst, an Kredit oder so etwas. Weil man eben genau weiß, wenn man die Sicherheit braucht, weil es dem Unternehmen schlecht geht, dann verliert sie schlagartig an Wert. Ja, Pflicht zur Absicherung der Kundeneinlagen durch die Geschäftsbank, das ist das, was wir gerade vorhin auf der Folie 9 gesehen haben. Und höhere Kapitalbindungskosten, da kommen wir noch drauf, weil es natürlich so ist, es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt mich mal in die Lage versetze, einer Geschäftsbank, meinetwegen Sparkasse oder Raiffeisenbank, die überlegt, ob sie einer anderen Bank Geld leiht. Dann macht es einen Unterschied, ob ich weiß, dass diese Bank überwiegend ganz gesunde Kreditnehmer hat oder ob ich weiß, dass diese Bank überwiegend etwas kränkelnde Kreditnehmer hat, wie zum Beispiel jede Menge Autozulieferer im Moment oder sowas. Also, dann werde ich einer Bank mit kränkelnden Kreditkunden das Geld eben nicht so gerne leihen und wenn ich es ihr leihe, dann nicht zum gleichen günstigen Preis wie einer Bank, die ein besseres Kreditportfolio hat. Wir können auf der Folie 11 nochmal ein bisschen was sehen. Wenn wir uns das anschauen, wieder im Präsentationsmodus, dann sehen wir, dass also hier dieses Kreditvolumen zurückgeht, das wir hier haben, weil unser Kreditportfolio sich verschlechtert. Warum geht's zurück? Naja, das hat jetzt einen geheimnisvollen Grund, den wir an dieser Stelle noch nicht so ganz gesehen haben, den wir dann erst gleich danach sehen werden, nämlich wenn meine Kunden sich verschlechtern, dann muss ich mehr Eigenkapital bereitstellen für denselben Kredit. Und das heißt, das gesamte Eigenkapital, das ich vorher hatte, Das reicht für weniger Kredite. Egal, wie viel Geld ich mir zusammenleihen kann als Fremdkapital von Kunden, Geschäftsbanken und Zentralbanken, ich darf gar nicht mehr so viel rausgeben, weil hier die Qualität meiner Kreditkunden sich verschlechtert hat und infolgedessen ich einen höheren Prozentsatz an Eigenkapital als die vorher genannten 4% bereitlegen muss für jeden einzelnen Kredit. Deswegen reicht es nicht mehr für so viele Kredite. Zwischendrin werden wir immer wieder so Folien haben, wo drüber steht, was lernen wir daraus für uns. Also was ist für uns als Kunde einer Bank wichtig? Was soll man daraus lernen? Zunächst einmal, die Bank verleiht kaum eigenes Geld, sondern zumeist das von Ihnen, also von Ihnen als Kunden. Man sollte von der Bank keine Risikobereitschaft verlangen, die über die eigene, also von Ihnen persönlich, die Verlustbereitschaft hinausgeht. Und es ist tatsächlich so, dass Banken Regenschirme am liebsten bei Sonnenschein verleihen. Ja. Von der Bank zu verlangen, dass sie mehr Risiko übernehmen soll, das heißt, nichts anderes als von ihnen zu verlangen, dass sie sich von ihrem Geld trennen sollen, das sie mühsam verdient haben. Und dann, glaube ich, ist die Bereitschaft von Banken, so etwas zu verlangen, nicht allzu ausgeprägt. Das wäre also mal unser erstes Teilkapitel.